Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Ja, nach einigen technischen Schwierigkeiten hört ihr jetzt Echo da draußen. Es ist 18 Uhr und wir starten das Radiojahr mit einer gemütlichen Sendung über Literatur, über schöne Landschaften und vor allem mit einem sehr netten Gast, den ich mir ins Studio geladen habe. Der ist allerdings nicht bei mir hier gerade, sondern sitzt in Reykjavik in Island und das ist Joachim B. Schmidt. Hi Joachim, schön, dass du da bist.
Hallo Tom, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wie geht's dir denn überhaupt? Wie ist die Lage gerade in Island?
Och, mir geht's gut. Ich denke mal, den meisten geht's gut. Die Lage ist angespannt. Die Corona-Zahlen, die haben sich verzehnfacht in der Kürze, okay. aber es geht, wir schaffen das.
Das ist das Wichtigste. Es muss ja irgendwie weitergehen. Du bist hier, weil ich dich eingeladen habe, das ist immer die Grundvoraussetzung, und weil du ein Buch geschrieben hast, das jetzt inzwischen vor 2 Jahren erschienen ist, im August, und zwar Karlmann, und weil auch jetzt im Februar wieder ein Buch von dir rauskommt, mit dem schönen Namen Tell. Und warum das für dich so wichtig ist und was es damit auf sich hat und warum gerade vielleicht auch der Tell für dich ganz besondere Bedeutung hat, das hören wir jetzt mal in einem kleinen Beitrag, den ich vorbereitet habe, um dich unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen vorzustellen.
Joachim B. Schmidt wird 1981 als Sohn eines Bauern in Cassis in der Schweiz geboren. Nach der Schule will er eigentlich Bauzeichner werden, doch eine Islandreise, die seine Tante ihm zum Abschluss schenkt, ändert seine Lebensplanung von Grund auf. Der gebürtige Schweizer verliebt sich in die Vulkaninsel im hohen Norden und wandert schließlich dorthin aus.
Seit 2003 bin ich in Island anzutreffen, 2007 bin ich ganz nach Island ausgewandert, habe auf einem Bauernhof und in einer Gärtnerei gearbeitet, später in einem Restaurant in den wilden Westfjorden, habe da gekellnert und gekocht, landete schließlich in Reykjavik, machte Joghurt, arbeitete in einer Jugendherberge, wurde Reiseleiter, wurde eingebürgert, verliebte mich in eine Isländerin, wurde Vater und wurde nochmal Vater.
Bei all diesen Tätigkeiten begleitet ihn eines konstant: das Schreiben. Egal ob journalistische Beiträge, Kurzgeschichten oder Romane. Joachim B. schreibt. Und das sehr gut. 2010 gewinnt seine Kurzgeschichte Stoffel wartet in einem Schreibwettbewerb mit über 3500 TeilnehmerInnen. Seitdem sind 4 Romane erschienen. Sein neuestes Werk Karlmann erhielt im letzten Jahr den Crime Cologne Award.
In meinem 4. Buch geht es vor allem um einen ganz speziellen Isländer, der Karlmann heißt, so wie das Buch. Er ist der selbsternannte Sheriff von Raufarhöfn, einem Kaff am äußersten, nordöstlichsten Zipfel der Vulkaninsel knapp am Polarkreis. Er hat alles im Griff. Karlmann patrouilliert durch das fast ausgestorbene Fischerdorf, wandert über die weite Melraka-Ebene, jagt Polarfüchse und fängt Grönlandhaie, die er zu leckerem Gammelhai verarbeitet.
Besonders wird Karlmann vor allem durch seinen gleichnamigen Erzähler, dessen ungewohnte Sichtweise auf die Welt den Roman außergewöhnlich und zu einer ganz neuen Art von Krimi macht.
Karlmann ist ein eigenartiger Kerl. Die Räder in seinem Kopf laufen manchmal rückwärts. Zu Beginn der Geschichte entdeckt er eine Blutlache im Schnee. Der Quotenkönig des Dorfes wird vermisst. Polizei, Rettungswache und Medienleute kreuzen auf und damit überschlagen sich die Ereignisse. Karlmanns Welt gerät völlig aus dem Gleichgewicht. Aber mit seiner naiven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens wendet er schließlich alles zum Guten. Da bin ich mir zumindest fast ganz sicher. Kein Grund zur Sorge.
Für die Recherchen zu Karlmann ist Joachim B. Schmidt extra nach Raufarhöfn in den hohen Norden Islands gefahren. Zum Glück hat er den Weg zurückgefunden, sonst wäre er heute nicht bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen bei Echo. Herzlich willkommen, Joachim B. Schmidt.
Ja, herzlich willkommen, Joachim B.
Danke,
Schmidt.
Danke, danke.
Schön, dass du da bist. Ich muss sagen, was mich besonders fasziniert hat, als ich diesen Beitrag vorbereitet habe, war die Tatsache, dass du irgendwie dazu gekommen bist, Joghurt zu machen? Wie kommt man denn plötzlich einfach dazu, Joghurt zu machen?
Ja, und das brachte mich dann auch zu dem Spitznamen Joey Joghurt, den ich mir eingefangen habe hier in Island. Aber das kommt schon von früher. Immer wenn ich bei Freunden war, dann habe ich immer als erstes mal den Kühlschrank aufgemacht und geguckt, ob da ein Joghurt rumsteht, das man sich gönnen könnte.
Eine Leidenschaft.
Genau, eine lange Leidenschaft, es geht weit zurück, diese Liebe zu Joghurt. Nein, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und als ich nach Island ausgewandert bin, das heißt, als ich mal versucht habe, ein Jahr in Island zu leben, habe ich auf dem Bauernhof gearbeitet und deshalb fand ich das irgendwie naheliegend, dass ich da Kühe melke, weil ich das konnte oder weil ich das kann und dazu auch nicht isländisch sprechen musste. Und dieser Bauernhof, das war einer der ganz wenigen biologischen Betriebe überhaupt auf Island, der hat dann eine Molkerei gegründet, um seine Milch zu verarbeiten, seine biologische Milch verwerten zu können überhaupt. Und so habe ich dann später mal in die Molkerei rüber gewechselt und habe da Joghurt gemacht, aber auch Eis zum Beispiel. Und die auch ausgeführt und so in den Läden verteilt, also so ein bisschen Mann für alles.
Das scheint mir generell irgendwie so ein bisschen deine Berufsbezeichnung zu sein bei den ganzen Sachen, die du alle schon ausprobiert hast. Geboren wurdest du ja quasi in eine Bauernfamilie hinein. Hat dich das geprägt für das, was du später gemacht hast?
Ja, ganz bestimmt. Also unbedingt, ja. Ich meine, die Beziehung zu den Tieren, ich denke, das kommt immer mal wieder zur Geltung in meinen Büchern. Tiere spielen immer mal wieder eine Rolle. Und jetzt natürlich ganz stark mit meinem allerneuesten Buch, das noch gar nicht erschienen ist, dem Tell. Mhm. Und gehe ich natürlich zurück zu meinen Wurzeln, könnte man sagen. Aber ja, das hat mich schon sehr beeinflusst, ja.
Über den Tell werden wir mit Sicherheit später auch noch sprechen, aber deine Wurzeln finde ich ganz, ganz spannend, vor allen Dingen so die ersten Schritte, die du gemacht hast, weil eigentlich wolltest du Bauzeichner werden. Das hat jetzt...
Ja, mehr noch, Architekt war eigentlich das Ziel. Also der Bauzeichner wäre einfach eine Zwischenstation gewesen und den habe ich auch gemacht. Also ich bin ausgebildeter Hochbauzeichner.
Und zu dem Abschluss für diese Ausbildung hast du dann die besagte Reise bekommen quasi, ne, von deiner Tante. Oder war das schon zum Schulabschluss?
Ja, das war schon früh, das war zum 16. Geburtstag eigentlich. Ja, also da hat die Liebe zu Island schon angefangen, aber du kannst ja nicht gleich weg, so mit 16. Also kannst nicht einfach so auswandern. Also zumindest in der Schweiz macht man das nicht. Da macht man erstmal eine Ausbildung und dann schaut man mal weiter. Und das habe ich dann so gemacht. Also mal Hochbauzeichner. Und dann musste ich natürlich auch noch meinen Dienst leisten am Vaterland. Ja, und das war dann in Form des Zivildienstes natürlich, weil ich den Militärdienst erfolgreich verweigert habe. Aber danach war ich frei, dann konnte ich gehen.
Und das war aber schon für dich klar, seit du das erste Mal in Island gewesen bist, dass das irgendwie dann in der Zukunft ansteht, dass du da wieder hin willst?
Ja, das war irgendwie glasklar. Also ich hab geheult, als wir wieder fortgingen da von Island. Mir hat das so gefallen, ich habe geschworen, so ein Schwur eines 16-jährigen Jünglings, da, ich komme wieder und deshalb habe ich das dann gemacht und klar, immer so kleine Schrittchen vielleicht, immer mal ein bisschen länger geblieben, zuerst wieder als Tourist und dann wie gesagt ein Jahr, bis ich dann ganz ausgewandert bin.
Würden die meisten wahrscheinlich mit 16 für eine Laune halten, aber du hast das irgendwie echt durchgezogen. Weißt du noch, warum du dich dann mit 16 entschieden hast? Also deine Tante hatte ja quasi die Wahl gelassen. Du wirst dir irgendein europäisches Land aussuchen und du hast Island genommen. Weißt du noch, warum?
Ja, das hatte wohl mit dem Schulunterricht zu tun in der Oberstufe, mit dem Sekundarlehrer. Der hat dann Island durchgenommen und deshalb wusste ich überhaupt, dass es Island gibt. Also, dass da Leute leben Und das hat mich interessiert. Ich weiß noch, die Hallgrímskirche in Reykjavik, die sieht so wie eine Rakete aus. Ich fand die toll. Die wollte ich mal sehen. Und auch diese Torfhäuser in Island, ich war so ein bisschen architekturorientiert und mich hat das irgendwie fasziniert, dass das Alte und Moderne so nah beieinander. Aber als ich dann da war, dann war natürlich die Natur und alles, das hat mich dann überwältigt. Aber das war so der Ursprung, das Urinteresse an Island.
Aber von der Architektur bist du dann irgendwann tatsächlich auch weggekommen. Du hast ja, also jetzt arbeitest du ja als Autor und als Journalist und als Reiseführer auch. Wann hat das denn bei dir mit dem Schreiben angefangen? Wann hast du dich quasi den Zahlen der Geometrie abgewendet und bist zu den zum Alphabet und zu den Buchstaben zurückgekehrt?
Ja, also Schreiben, ich habe das dann irgendwie erst später realisiert, aber das war schon sehr früh bei mir so gewesen, dass ich gerne geschrieben habe und Kurzgeschichten oder Comics oder mal eine Schülerzeitung. Immer mal wieder geschrieben. Architektur hat mich sehr interessiert, aber als ich dann die Ausbildung gemacht habe zum Hochbauzeichner, die Lehre, da habe ich dann gemerkt, ja, der Beruf ist schon sehr anstrengend. Also es ist schon aggressiv. Man muss da sein Ding wirklich durchpauken und ist anstrengend. Und das hat mich dann irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Und ich denke auch durch das Auswandern habe ich dann wieder zu dem Schreiben gefunden, dass diese Inspiration, die ich da erfahren habe in Island, das hat dazu geführt, dass ich wieder sehr intensiv angefangen habe zu schreiben. Ich habe mir immer überlegt, soll ich versuchen, als Hochbauzeichner zu arbeiten in Island? Zu Beginn hat mich die Sprache abgeschreckt. Ich habe gedacht, das kann ich gar nicht. Im Nachhinein denke ich hätte das schon gekonnt. Die Lehre, die Ausbildung in der Schweiz, die war eigentlich sehr gut. Ich hätte damit ich wäre ein guter Hochbauzeichner gewesen in Island. Und ich habe dann auch mal gefragt, ich bin dann auch mal zu den Architekturbüros und habe da angeklopft. Und das war im Sommer 2008 und das war ganz kurz vor der Finanzkrise und und die Baubranche hat das schon gespürt. Die wussten schon, dass da was kommt. Da war schon fast der Shutdown, war eigentlich ein paar Wochen oder Monate bevor dann der ganze Crash kam. Und die sagten alle, keine Chance, wir entlassen Leute, wir haben keine Arbeit mehr. Und dann kam dieser Crash natürlich. Und vielleicht durch das blühte dann mein Schreiben auch wieder auf, weil dann konnte ich ganz gut als Journalist auch arbeiten und über diesen Finanzcrash in Island auch berichten. Also das hat dann vielleicht wieso wieder zurück zum Schreiben geführt.
Und du hast aber ja nicht nur als Journalist gearbeitet, sondern auch als Koch, als Reiseführer, als Knecht, als Gärtner in der Molkerei, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, und noch zig andere Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich ausgelassen habe. Hat das dein Schreiben beeinflusst oder hat das dein Schreiben inspiriert?
Ja, alles. Also alles, was man macht, das widerspiegelt sich irgendwann mal. Das kommt irgendwann mal wieder aufs Papier. Ganz, ganz lustig. Und ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, was ich momentan ein bisschen vermisse. Jetzt, wo ich endlich mal vom Schreiben leben kann und so gesehen eigentlich bloß noch schreiben muss, aber da fehlt mir ein bisschen vielleicht manchmal so die Erfahrung, die ich noch gerne sammeln würde. Vielleicht mache ich dann mal wieder was anderes zwischendurch, um neue Erfahrungen zu sammeln, aber diese paar Jahre, wo ich alles Mögliche gemacht habe, die verschiedensten Jobs, das ist eine Recherche fürs Leben, also das war wirklich ganz hilfreich und das kann ich auch jedem empfehlen, der schreiben möchte. Also neugierig sein, offen sein für alles Mögliche und Erfahrung sammeln auch. Also ich merke das vielleicht auch an meinen ersten Schreibversuchen an, da fehlt einfach noch ein bisschen die Lebenserfahrung und da wäre es gut, wenn ich mir da selber sagen könnte, du, ist schon gut. schaff mal weiter, mach alle möglichen Jobs. Das ist gut, das kannst du gebrauchen später.
Hilft ja vielleicht auch dabei, lebendige Figuren zu schreiben, wenn man sich in viele verschiedene Lebensbereiche einfach auch hineinversetzen kann, wenn man sie selbst mal erlebt hat.
Ja, total. Also bei mir ist das so, ja. Ja.
Mhm. Du sagst jetzt, du kannst tatsächlich jetzt vom Schreiben leben und du planst du jetzt auch, dass das erstmal so bleibt jetzt für die nächste Zeit? Ist nach Tell schon direkt der nächste Roman in Arbeit oder das nächste Prosawerk oder hältst du dir die Zukunft offen?
Nee, also ich bin ein, ja, ich sage jetzt mal fleißiger Schreiber. Also ich hab schon wieder was auf dem Tisch und ich arbeite ja eigentlich sogar zwei Sachen. Ich versuche oft an zwei verschiedenen Geschichten zu arbeiten. Wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht, dann mache ich bei der anderen weiter.
Spannend.
Und so konnte ich auch relativ schnell jetzt diesen Tell dann auch abliefern. Ich hätte ihn theoretisch schon früher bringen können, weil als der Kallmann erschien, da war der Tell schon halb geschrieben. Also
ach was.
Ich das ist so ein bisschen meine Arbeitsweise. Ja. Und solange ich diese Ideen habe, solange ich keinen Schreibstau habe, dann schreibe ich, weil irgendwann kommt der Stau.
Klingt aber wie ein effektives Mittel gegen so eine Schreibblockade, wenn man quasi dann einfach sagt, okay, ich habe mich jetzt total festgefahren im Kallmann, ich komme irgendwie gerade nicht mehr weiter, ich habe auch keine Lust mehr auf diese eisige Einöde, ich springe mal schnell in die Schweiz und schreibe was über den Tell.
Genau, ja.
Du hast ja auch einen sehr, sehr spannenden und ich finde auch sehr unterhaltsamen Reisebericht aus Räuverhöppen geschrieben, in dem ja Kallmann spielt. Wann schreibst du denn deinen Island-Reiseführer? Du arbeitest ja auch als Reiseführer, das würde doch dann passen. Dann kannst du auch wieder recherchieren.
Ja, das höre ich oft. Ich soll mal einen Reiseführer oder einfach ein Buch über Island schreiben. Das wäre natürlich schön, aber es gibt ja so viel Literatur über Island. Da frage ich mich manchmal, ob es das jetzt noch braucht. Ich habe aber, und das ist vielleicht mal eine Idee, die man besprechen könnte mit dem Verlag. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit sehr viele Kolumnen, Blogs, Kurzgeschichten geschrieben, die in Island spielen oder über Island sind. Wenn man die mal zusammenfassen würde, mal in ein Buch binden würde, dann hätte man da eigentlich einen perfekten Reiseführer sozusagen. Und aber es stimmt schon, ich müsste mal was machen, weil ich kriege auch immer mal oder relativ oft kommen die Leute mit mir in den Kontakt und fragen gleich, ob ich ihnen ein paar Tipps geben könnte, weil sie nächsten Sommer nach Island kommen oder so. Und dann bin ich da ständig am Tipps geben und wäre natürlich gut, wenn ich einen Reiseführer hätte, dann könnte ich einfach sagen, kauf das Buch.
Ja, das wäre praktisch. Da habe ich auch noch ein paar Fragen gleich. Aber das wäre doch eigentlich eine gute Sache, so eine Anthologie mit Kurzgeschichten, vielleicht mit ein paar Rezepten aus deiner Zeit als Koch oder so Joghurt Zubereitungstipps.
Genau.
Das fände ich gut. Oder vielleicht auch Musiktipps aus Island. Da hast du mir nämlich auch einige vorbereitet für diese Sendung. Unsere Gäste dürfen ja immer auch 2022 weiterhin die Musik mitbringen, die bei uns läuft. Und wo wir gerade über Reiseführer gesprochen haben, du hast mir einen Titel ausgesucht von einer Band, die ich jetzt mal laienhaft als BSI ausspreche. Die heißt Vesturbæjar Beach. Ist das ein Ort in Island oder ist das eine Neuschöpfung für diesen Song?
Vesturbæjar Beach, ja. Vesturbæjar ist der Weststadtteil, der Reykjaviks. Also ich bin hier in Vesturbæjar eigentlich. Mhm. Und Beach wäre jetzt vielleicht übertrieben. Wir sind natürlich schon umgeben vom Meer, so auf einer Landzunge draußen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da unten an der Beach sonnt oder so.
Höchstens die Seerobben wahrscheinlich, die davon.
Ja, also ich denke, gerade diese Band BSI, die macht wohl die Lieder auch immer mit einem Augenzwinkern.
Mhm. Wir hören uns jetzt mal an, wie das Augenzwinkern klingt, würde ich sagen. du hast es schon gerade eben gesagt, Vesturbæjar Beach von BSI, jetzt hier bei Echo, bei Köln Campus. Vestur Bayer Beach von der isländischen Band BSI hier bei Echo auf dem Campus. Mein Name ist Tom Täufer und mir zugeschaltet aus Reykjavik, aus Vestur Bayer, habe ich gerade gelernt, ist Joachim B. Schmidt, seines Zeichens Autor des Island-Krimis, nicht Krimis, werden wir gleich noch drüber sprechen, Kahlmann und des bald erscheinenden Schweizer Thriller National Epos Tell. Schön, dass du da bist, Joachim.
Schön, ja, ich bin immer noch da.
Das ist auch gut so, sonst wäre die Sendung relativ langweilig. beim Thema Vestur Bayer. Wie ist in deinem Reisebericht, ich habe den eben noch gelesen vor dem Interview, deswegen frage ich da so viel zu, ist mir noch ins Auge gesprungen, dass du erzählst, dass ein neues Bankgebäude gebaut wird gerade in Downtown Reykjavik. Ist das ein Ding? Gibt es das wirklich, Downtown Reykjavik? Oder hast du, ist das quasi so eine Art Überspitzung, die du reingeschrieben hast?
Nee, das gibt's. Also Downtown Reykjavik, also das muss man nicht unterschätzen. Das Reykjavik selber zählt 130.000 Einwohner. Also ist schon eine schöne Stadt. Und dazu hast du noch die ganze Aglo rundherum. Also du hast gut 2/3 der Isländer, die leben da in dieser Hauptstadtregion. Und da muss man schon von Downtown oder Innenstadt Reykjavik kann man schon reden. Ja, das ist dann so ein relativ kleiner Teil jedoch, gell? Und der schart sich so ein bisschen um den Hafen rum, wie das natürlich bei jedem Fischerdorf so ist in Island. Nicht so wie in Deutschland, wo immer das Zentrum so um die Kirche rum entsteht, sondern um den Hafen rum. Und doch, das gibt's. Und ich wohne hier, die Weststadt, die ist gerade am Rand von der Innenstadt. Mhm. Ja.
Jetzt hast du ja eine ganz interessante Perspektive auf Island, weil du sowohl den Blick von außen kennst, als jemand, der da auch noch nicht gewohnt hat, und den Blick von innen, als jetzt naturalisierter Isländer. Wie nimmst du die Sicht Europas auf Island wahr? Also du hast ja eben erzählt, wenn du den Schulunterricht nicht gehabt hättest, hättest du von Island vielleicht gar nicht richtig überhaupt mitbekommen mit 16 Jahren. Wie nimmst du das wahr? Wie korrespondiert Island mit dem Festland von Europa? Also wie wird Island wahrgenommen?
Ja, also es geht eigentlich immer um Klischees und irgendwie auch verständlich, gell? Ich meine, und das liegt nicht nur an, sage ich jetzt mal, an der Simpelheit der europäischen oder ausländischen Medien oder auf ihrem Interesse an den gängigen Klischees hier in Island. Das liegt auch ein bisschen an den Isländern, die sich natürlich so verkaufen die das auch so wollen. Und das bringt auch Geld. Also Tourismus ist hier das wichtigste Einkommen der Isländer. Ist so geworden in den letzten paar Jahren erst, aber das hat man jetzt gemerkt. Doch, das lässt sich verkaufen hier. Der Wikinger, der Hu ruft beim Fußball. Stimmt, und die Elfen, an die alle glauben sollen und so weiter, das verkauft sich natürlich. Oder wenn ein Vulkan ausbricht, jetzt macht das wahnsinnig Schlagzeilen und das kann man jetzt auch besser vermarkten. Vulkane hat es hier schon immer gegeben, also so im Durchschnitt alle 4 bis 5 Jahren bricht einer aus, aber jetzt weiß man das so richtig, wie man das vermarkten kann und wie man hier auf dem Vulkan lebt, wie es dann heißt und so. Und so nehme ich das ein bisschen wahr. Das ist manchmal frustrierend, wenn ich einen Bericht über Island lese, der von einer deutschen Zeitung oder Schweizer Zeitung oder so geschrieben wird oder Fernsehbericht oder so, dann immer diese Klischees. Und im Sommer ist es immer hell und im Winter ist es immer dunkel und die Leute, die sagen nichts, die sind so wortkarg und all das, was man so von den Isländern denkt, was zum Teil überhaupt nicht stimmt oder was mich deshalb auch ein bisschen aufregt manchmal, aber Zugleich finde ich das auch total verständlich und manchmal bediene auch ich mich an den Klischees, weil die sind auch lustig.
Dann lass uns jetzt direkt noch mit einem anderen super alten Klischee aufräumen, weil ich habe in der Vorbereitung für dieses Interview, habe ich mich erinnert an meine ersten Kontaktpunkte mit Island, und das war ein Hörbuch, was ich gehört habe, und zwar von Jules Vernes Klassiker Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da, das spielt ja auch zum großen Teil in Island, wo dann Professor Lidenbrock und sein Neffe Axel in den Vulkan, dessen Namen ich mit Sicherheit nicht aussprechen werde, absteigen. Und da kam mir in Erinnerung, da gibt es übrigens auch einen wortkargen Isländer, also das Klischee wird voll erfüllt, dass in der Bibliothek in Reykjavik, das beschreibt Jules Verne, kein einziges Buch stand, weil alle ausgeliehen waren, weil die Isländer angeblich so viel lesen. Stimmt das?
Ja und nein, also die Isländer lesen viel, ja, das stimmt, tatsächlich. Doch es gibt ein paar Klischees, die auch wirklich stimmen, aber das hat dann, naja, man muss auch vorsichtig sein, weil oft geht es dann auch um Pro-Kopf-Zahlen oder so, und dann schneiden die Isländer immer sehr gut ab. Aber das stimmt, die Isländer lesen viele Bücher und sie kaufen viele Bücher, sie schenken sehr gerne Bücher, hat man jetzt wieder gesehen in der Weihnachtszeit, das ist das Weihnachtsgeschenk, ist das Buch. Mhm. Und da werden wahrscheinlich etwa 90% der Bücher oder so werden im Dezember verkauft. Und da kriegt jeder ein Buch zu Weihnachten, mindestens eins, oft zwei. Aber das heißt natürlich auch, dass sich diese Bücher häufen. Also die Bibliothek oder die Bibliotheken, die Büchereien, die sind alle voll, rappelvoll mit Büchern. Also die müssen ja dann auch irgendwo hin. Und da stimmt es dann natürlich nicht mehr ganz. Aber das stimmt schon, doch, das ist eine sehr literaturverbundene Nation hier.
Trifft sich ja für dich als Schriftsteller in Island. Das ist ja gut. Wobei du, glaube ich, bis jetzt noch nicht auf Isländisch veröffentlicht hast, oder?
Ab übermorgen bin ich auf Isländisch veröffentlicht. Schön. Ja, Kalman erscheint auf Isländisch.
Falls uns jemand in Island zuhört gerade,
genau,
in unserem deutschen Interview, dann könnt ihr euch jetzt freuen und den Kalman auf Isländisch lesen. Das ist ja schön. Was ist denn für dich das Schönste daran, auf Island zu leben?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen eine Kombination. Aber es ist vor allem, denke ich mal, die Kombination Natur-Mensch vielleicht. Also einerseits diese wahnsinnig brachiale oder reduzierte Natur, auch vielleicht die Farben, die hier entstehen in diesem Zwielicht, wie wir es jetzt im Winter haben, beispielsweise, wenn die Sonne so tief steht, den ganzen Tag so am Horizont entlang kriecht, da entstehen Farben in der Luft, die sind fast greifbar, das ist wahnsinnig. Und das gefällt mir. Das Meer, klar, ich bin in den Bergen aufgewachsen, gell, und das ist natürlich für mich so ein weiter Horizont mit Meer und allem. Das ist natürlich der Wahnsinn. Das finde ich, das wird mir einfach nie langweilig. Ich warte immer darauf, bis ich mal denke, jetzt habe ich es gesehen, aber ich habe es einfach nie gesehen. Ich sehe mich nicht satt. Und dazu hast du diese Nation, diese Isländer, die auch ihre Fehler haben, die auch nur Menschen sind, gell, das darf man eben auch nicht vergessen. Aber ich mag sie trotzdem. Sie sind sehr neugierig und auch flink. Also sie ändern sich, können sich auch mal verändern. Sie bleiben nicht immer gleich, und mir gefällt das auch. Also sie können sich eine Situation sehr schnell anpassen, was vielleicht ein bisschen von früher kommt, weil die Natur hier so wichtig ist. Man muss sich dem ein bisschen anpassen. Vom Morgen ist wieder Sturm angesagt. Dann heißt es in gewissen Stellen in Island, heißt es dann wieder nicht zum Haus raus, einfach jetzt zu Hause bleiben, halt nicht bei der Arbeit erscheinen. Damit kann man umgehen. Mit der Pandemie, finde ich, konnte man sehr gut umgehen. Die Leute haben sich da sofort an diese diese Maßnahmen gewöhnt und haben sich da irgendwie damit abgefunden. Sie sind sehr fortgeschritten in Gleichberechtigung beispielsweise zwischen den Geschlechtern, was ich sehr toll finde, oder? Und sie sind auch sehr glücklich, die Nation. Also das sind so ein paar Sachen, wo man sich irgendwie wohlfühlt einfach. Und das gefällt mir.
Das klingt sehr, sehr schön. Jetzt stelle ich die Frage doch, und dann können wir für alle Zeiten auf dieses Interview verweisen, da du ja auch als Reiseführer arbeitest. Hast du einen besonderen Ort, eine besondere Sache, die man gemacht haben muss, einen speziellen Joachim B. Schmidt Geheimtipp für Hörerinnen und Hörer, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, boah, das klingt so toll, ich will jetzt nach Island und zumindest, wenn die Pandemie dann endlich vorbei ist, was müssen die sich unbedingt angucken?
Gute Frage. Also schlechte Frage. Es ist so, ich sag gerne so, man kann eigentlich wirklich nichts falsch machen in dem Island. Also du kannst überall hin und du findest was, das dich wahrscheinlich beeindruckt oder hoffentlich den Atem raubt. Es gibt schon ein paar Stellen, die sind so ein bisschen auf meiner Liste, die Westfjorde beispielsweise. Also die sind wirklich sehr eindrücklich. Und die Fahrt dahin auch. Also ich denke, wenn man nach Island kommt, wenn man die Möglichkeit hat und das Budget dazu, ein Auto zu mieten und einfach mal drauf loszufahren, durch diese Ringstraße entlang meinetwegen oder in die Westfjorde hinein, und einfach mal der Einzige zu sein für eine lange Zeit und auf dieser Straße durch diese Natur zu brettern, das ist einfach toll. Also man kriegt da schon so ein Gefühl von fast so filmisch, so Hollywood-mäßig, wo man die Scheibe runterkurbelt und jauchzt. Also das macht man so. Aber dann gibt es natürlich überall wieder diese heißen Quellen, wo man baden kann unter freiem Himmel. Also die Badehose sollte man unbedingt mitnehmen, wenn man nach Island kommt. Selbst im Winter natürlich, und sich einfach ein bisschen treiben lassen, vielleicht auch vom Wetter oder wenn es einem irgendwo gefällt, auch mal ein bisschen bleiben. Es gibt schon ein paar wirkliche Hotspots, wo man denkt, wow, ja, das müsste man da ganz in der Nähe von Reykjavik, kann man in einen alten Vulkan hinein, in den Bauch des Vulkanes. Der Wahnsinn. Also das raubt dir den Atem, wenn du da in diesen Bauch hineinkommst. Aber das kostet auch was, gell? Und dann ist natürlich immer ein bisschen die Frage, was man schon kennt, aber so die Gletscher, die sind hier sehr groß und eindrücklich. Wieso nicht mal auf einen Gletscher oder in einen Gletscher hinein, in diese Eishöhlen? Da könnte ich jetzt noch eine Stunde lang weiter erzählen.
Also man merkt auf jeden Fall die Liebe für dieses Land an. Das finde ich sehr schön. Wenn man ganz verrückt ist, dann treibt es einen in den ganz hohen Norden nach Røverhøpen, wo der Protagonist deines Romans Kallmann, auch Kallmann, wohnt. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Jetzt, wo wir gerade schon damit angefangen haben, Klischees über Island zu brechen, zeigen wir doch den Hörerinnen und Hörern mal, dass Isländer rappen können. Und da hast du City Lights von Cell 7 rausgesucht und den hören wir uns jetzt mal. City Lights von Cell 7 hier bei Echo auf Köln Campus. Und den Song hat mitgebracht Joachim B. Schmidt, der hier bei mir im Studio ist. Und der mir gerade erzählt hat während Songs, was ich ganz fantastisch finde, dass die Tochter der Sängerin die beste Freundin seines Sohns im Kindergarten ist, was ich ganz bezaubernd finde und was auch sehr, sehr schön zeigt, wie klein einfach die Welt in Island ist. Das ist sehr, sehr schön. Ja, klein ist die Welt auch in der Røverhøpen, ganz, ganz oben im nördlichsten Zipfel von Island. Und da lebt Karlmann. Joachim, wenn du Karlmann beschreiben müsstest in einem Satz, wie würdest du ihn selbst charakterisieren?
Besonders, man kann natürlich auch sagen, geistig behindert, wenn man möchte. Für mich ist er einfach ein sehr einzigartiger Charakter, den ich natürlich sehr, sehr lieb gewonnen habe und der wohl seine Einschränkungen hat im Leben. Ich würde jetzt nicht sagen, das gibt ihm Superpowers, aber es hat auch Vorteile irgendwie, also wie dann sich die Geschichte entwickelt. Kommt die Besonderheit Karlmanns dann auch richtig zum Zug. Irgendwie, jetzt habe ich etwa 5 Sätze gebraucht.
Alles gut. Ich finde, was man ihm halt anmerkt, ist, dass er die Fähigkeit hat, sich selbst einzuschätzen. Was, glaube ich, vielen anderen Menschen abgeht, hat diese Figur perfektioniert. Er weiß ganz genau, wer er ist und er weiß, was er kann und was er nicht kann. Und das verleiht ihm vielleicht eine ganz eigene Weisheit, diesem Charakter. Wie ist der entstanden? Du hast schon gesagt, er ist dir sehr ans Herz gewachsen, was ich sehr verstehen kann. Wie bist du auf diesen Charakter gekommen?
Die Idee war eigentlich, einen ganz normalen Krimi zu schreiben. Ich habe da schon 3 Island-Romane geschrieben und bin damit irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt mache ich mal einen Krimi, so wie alle anderen. Und dann habe ich Erfolg damit und habe mir da irgendwie eine Geschichte zurechtgeschustert und eine Polizeikommissarin, die Birtner, die hätte da die Hauptrolle sein sollen. Und die muss da nach Röverhöppen in dieses Dorf da weit weg. Die wird dahin versetzt und der Einzige, der irgendwas über diesen vermissten Fall, weiß, ist dieser Karlmann. Und der ist, wie gesagt, sehr speziell und die muss ihn da verhören oder befragen und denkt so für sich, oh Gott, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Weil der Karlmann, der hat einen Cowboy-Hut auf und einen Sheriff-Stern an der Brust und eine antike Pistole am Gürtel, so nicht geladen, wie er immer sagt. Und sie denkt so, meine Güte, wo bin ich denn hier? Und versucht da ein normales Gespräch mit ihm zu führen. Und während dem Schreiben habe ich sehr schnell gemerkt, oh, das ist der Typ, den mich eigentlich interessiert. Ich will mit ihm mit und ich möchte, dass er mir die ganze Sache erzählt über diesen vermissten Fall und aus seiner Perspektive. Weil die Birtner, die ist ja auch, sie ist zwar sehr gut, aber sie ist auch ein bisschen überfordert vielleicht zu Beginn mit ihm und weiß nicht genau, wie sie ihn einordnen soll. Und ich fand das eigentlich sehr spannend und auch witzig irgendwie zu schreiben, dass ich die verschiedensten Leute so auf Karlmann treffen lassen kann. Und zum Teil kennen sie ihn und wissen, wie man mit ihm umgehen muss. Und zum Teil kennen sie ihn überhaupt nicht und sind überfordert. Und so benehmen sich manchmal ganz normale Menschen in Anführungszeichen völlig daneben. Und das hat mich sehr gereizt.
Man merkt dir wirklich an, wie sehr dieser Karlmann quasi so ein bisschen Teil deiner Gedankenwelt geworden ist oder irgendwie dir sehr nahe gekommen ist. Ich habe auch den Satz hier rausgeschrieben aus deinem Reisebericht. Ich finde Karlmanns kleines Häuschen. Bin irgendwie enttäuscht, dass ich ihn da nicht vorfinde. Das fand ich sehr, sehr schön, diesen Satz, dass du quasi ein Haus gefunden hast, wo du gedacht hast, okay, das entspricht ungefähr dem Haus, wo er jetzt halt lebt, das ich die ganze Zeit beschreibe. Und ja, warum macht er jetzt nicht die Tür auf? Warum ist er jetzt nicht da einfach?
Genau, ja.
Das finde ich sehr, sehr schön. Du hast dich für Röverhüppen entschieden. Wie fiel die Wahl auf dieses Dorf?
Naja, wie gesagt, das hätte so ein Krimi sein sollen und da habe ich mir eigentlich eine Kulisse, eine triste Kulisse gesucht, eine Dorfgemeinschaft, die irgendwie von allen guten Geistern verlassen worden ist und ich habe einen guten Freund, der Matthias Kokorsch, der wohnt in Isafjörður jetzt, der hat seine Doktorarbeit über, unter anderem über Röverhöpp gemacht, über diese Gesellschaft da oben, die in der ganzen Quotenspekulation der 90er Jahre vor allem sehr schlecht davongekommen ist. Mhm. Und eigentlich die Fangquoten in der Fischerei fast über Nacht verloren hat. Ein pulsierendes, florierendes Fischerdorf, das einfach über Nacht die Lebensgrundlage verliert. Einfach der Teppich wird da unter dieser Gesellschaft weggezogen. Und seither kämpfen die immer ein bisschen ums Überleben. Also die kämpfen gegen Abwanderung. Und das hat mich interessiert. Ich wusste, dass es Röverhöp gibt und dass es da ganz viele leerstehende Gebäude hat. Große, riesige Hafengebäude, die da zerfallen. Also eine tolle Kulisse für einen Krimi. Das wusste ich schon, aber durch Matthias hatte ich dann so ein bisschen einen detaillierten Blick auf die Sache und verstand das auch ein bisschen besser und habe deshalb gedacht, das wäre was. Das könnte dann gut sein für diese Geschichte. Und dann bin ich da aber hin, was natürlich wiederum etwas völlig anderes ausgelöst hat, nämlich, dass die Leute da oben überhaupt nicht verzweifelt sind, sondern dass die es da richtig gut haben und auch wenn sie gerne möchten, dass man bliebe. Also ich wurde ein paar Mal gefragt, ob ich nicht Kinder habe und nicht da hochziehen möchte und zwar am besten gleich sofort. Aber die sind da sehr zufrieden. Also ich sage jetzt mal, die Zurückgebliebenen, die sind da sehr zufrieden, die schätzen die Ruhe und die schätzen auch diesen Ort. Es hat da nicht so viel wie beispielsweise in den Westfjorden, wo du diese Fjordlandschaft hast. Da oben hast du einfach vorne raus das Meer und hinten diese Melrakkasletta, diese Polarfuchsebene, also eine sumpfige Ebene. Und das ist es eigentlich auch schon. Aber den Leuten gefällt es da einfach wunderbar. Das hat mich dann auch angesteckt und ich hoffe, dass das im Buch auch ein bisschen zur Geltung kommt.
Das finde ich auf jeden Fall, dass das zur Geltung kommt. Ich finde deinen Prozess aber total spannend, weil aus deinem Reisebericht heraus liest man, dass du quasi so die Grundzüge der Geschichte schon im Kopf hattest. Und dann erst nach Röverhöppen überhaupt gefahren bist und dann quasi diesen ganzen Ort dir angeguckt hast und die Menschen getroffen hast, um das quasi noch zu verfeinern. Stimmt das so?
Ja, ich mache das, das passiert mir eigentlich oft, dass ich vielleicht auch ein bisschen ungeduldig überstürzt mich in eine Geschichte stürze, weil ich, wenn ich die schreiben will und ich habe die so ein bisschen im Kopf, dann lege ich los. Und dann habe ich erst später vielleicht mal die Zeit, um da hinzugehen oder ich merke dann auch, ach, da müsste ich jetzt noch etwas besser recherchieren und eigentlich dann erst im Nachhinein vielleicht ja die Lücken fülle oder die Details verfeinere im Buch. Manchmal auch völlig neue Erkenntnisse habe. Das kommt auch vor.
Finde ich sehr, sehr spannend, den Prozess tatsächlich. Und du hast aber ja vor allen Dingen auch nicht nur die Natur getroffen und nicht nur diese Location getroffen, sondern auch ganz, ganz viele Originale, sag ich mal. Einfach Menschen, die in Erinnerung bleiben. Unter anderem zum Beispiel den Dorfdichter, der dann zum Dorfdichter Bragi wurde in Kalmann, die Bürgermeisterin, den Hafenmeister wie ist das, die Leute, die du da kennengelernt hast, die dich da auch sehr herzlich aufgenommen haben, konnten die inzwischen den Kalmann lesen? Haben die den schon vorab bekommen? Der erscheint ja jetzt in 2 Tagen auf Isländisch.
Ja, die haben ihn bekommen, ja, aber ich habe noch nichts gehört. Ah. Seit die das Buch bekommen haben, ist fast Funkstille. Ich nage an meinen Fingernägeln hier. Ich frage mich, was da los ist, aber das ist auch typisch isländisch. Man ist da nicht immer am Hin- und Herschreiben oder so. Da kommt dann plötzlich mal was. Ich habe auch vor, hinzufahren und da werde ich auch die Leute treffen und dann wird man sich ganz bestimmt über diesen Kalmann unterhalten können und darauf freue ich mich sehr. Also ich bin mir da sehr wohl bewusst, dass ich, obwohl ich natürlich die ganze Geschichte erfunden habe, doch natürlich diese Kulisse auch in einem gewissen Sinne auch missbraucht habe für diese für diese Geschichte, gell? Und das stimmt auch nicht ganz alles. Also diese Details im Buch, die Gebäude und so weiter, das muss nicht immer genauso sein. da lasse ich mir natürlich eine gewisse künstlerische Freiheit, ne, selbstverständlich. Aber mein Ziel war es doch auch ein bisschen, die Leute auf Röverhöft aufmerksam zu machen, weil das ist tatsächlich ein Ort, der oft vergessen geht, wenn man nach Island reist, eine Rundreise macht. Die meisten Leute kommen da nicht hin, weil es einfach ein bisschen, die lassen das aus, sie haben dann keine Zeit mehr da ganz am Schluss und irgendwie vergisst man das. Und das wollte ich vielleicht, weil ich die Leute so gern bekommen habe, auch ein bisschen ändern, dass man doch mehr Tourismus da zu spüren bekommt, weil sie ja diesen Arctic Henge beispielsweise, der ja im Buch auch vorkommt, diese Steininstallation, dass man die wirklich auch besuchen kann und genießen kann da oben. Und das hat übrigens tatsächlich funktioniert. Ich bekam ein E-Mail diesen Sommer, wo jemand aus Röverhöp geschrieben hat, was ist da eigentlich los, wieso kommen da ständig Leute und fragen nach Karlmann? Da wussten die noch überhaupt nicht, dass ich das Buch schon veröffentlicht habe.
Oh, das ist ja super schön. Oh, das ist ja wirklich, also dass das dann so funktioniert, ist natürlich dann wirklich auch ein kleiner Ritterschlag.
Das hat mich extrem gefreut. Ja. Das war so der Sieg. Ja.
An der Stelle muss ich vielleicht mal erwähnen, dass wir über Karlmann schon mal ein bisschen gesprochen haben, und zwar in einem Seminar an der Universität zu Köln bei Herrn Christoph Hamann, liebe Grüße an der Stelle. Und da habe ich auch schon mal die Frage aufgestellt, wie du den Umgang gefunden hast mit einem Charakter, mit einem Protagonisten von deinem Buch, der, wenn auch nicht näher definiert, aber dennoch eindeutig behindert ist. Wie geht man da vor, wenn man so einen Charakter schreibt oder aus der Perspektive von so jemandem schreibt?
Ich habe mir da wirklich keine Regeln gemacht und alle Freiheiten erlaubt. Ich habe mir zu Beginn ein bisschen diese Überlegung gemacht, wie du fragst, wie geht man da vor, wie macht man das, was darf ich überhaupt nicht, und ich bin dann irgendwie schnell mal zum Ergebnis gekommen, nee, ich mache das jetzt einfach, ich mache mir jetzt da keine Gedanken, ich schreibe jetzt einfach mal und ich merke dann ja schon, ob das dann geht oder nicht. Ich wollte ihm auch keine bestimmte Diagnose geben oder eine bestimmte Behinderung oder so. Ich habe das einfach völlig offen gelassen, weil dann hätte ich vielleicht doch vorsichtiger sein müssen, dass wirklich alles stimmt. Mhm. Aber ich habe mir dann letztendlich, man könnte sagen, einfach gemacht. Mhm. Aber man redet ja heute auch ein bisschen, beispielsweise bei Autismus oder so redet man ja auch von einem Spektrum inzwischen. Also man merkt, jeder ist einzigartig, jeder Mensch ist völlig verschieden, und das habe ich mir ein bisschen so als Leitbild genommen. Der Karlmann ist einfach einzigartig, der Karlmann ist der Karlmann, und ich schreibe jetzt einfach, wie der mir gerade so aufs Blatt gerät, und das hat irgendwie komischerweise zumindest für die meisten Leser funktioniert. Also ich habe dann gemerkt, doch, da spielt auch ein bisschen mein kindliches Ich mit manchmal, mein 7-, 8-, 9-jähriger Joachim, den es noch immer in mir gibt, der hat manchmal auch mitgeschrieben, einfach so eine naive Sicht vielleicht auf die Welt, da konnte ich mich auch natürlich auch ein bisschen zurückbesinnen, wie war das früher bei mir, aber dann jeweils mit der Überlegung, dass der Karlmann dann eben doch Lebenserfahrung hat. Also wenn er jetzt eine Art 7-jähriger Joachim wäre mit einer Lebenserfahrung von 33 Jahren. Also das war so ein bisschen das Fundament dieser Arbeit, dieser Gedankenwelt, die ich da geschaffen habe.
Ich fand das ganz toll, was ich dazu auf deiner Website gesehen habe. Du hast da Zitate und aus Rezensionen aufgeschrieben. Unter anderem ist da der Spiegel dabei, der Stern ist dabei, sogar Dennis Check ist dabei. Aber ganz oben bei den Zitaten steht Folgendes. Wirklich ein Philosoph, der Karlmann. Wunderbar. Ich habe immer einige meiner Schüler vor mir gesehen. Wirklich ganz großartig. Habe es schon meinen Kolleginnen empfohlen. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Von Birgit, einer Sonderpädagogin. Das hast du ganz oben auf diese Liste draufgesetzt. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Hommage daran, wie wichtig Karlmann wirklich für diesen Roman ist, in seiner ganz eigenen Art.
Ja, und solche Feedbacks, solches Lob hat mich wirklich wahnsinnig gefreut und auch erleichtert natürlich, weil man fragt sich schon, stellt sich schon die Gedanken, war das jetzt gut, darf ich das oder bin ich jetzt da jemandem auf den Fuß getreten? Und dann ist es sehr schön, so ein Feedback zu bekommen von einer Sonderpädagogin, ganz genau, ja.
Karlmann vergleicht sich ja tatsächlich im Roman selbst, und das ist wahrscheinlich auch ein großes Vorbild für ihn gewesen, mit Forrest Gump, dem bekannten Filmhelden, der von Tom Hanks gespielt wurde und der ja auch mit seinem Satz "Dumm ist, wer Dummes tut" sehr berühmt geworden ist.
Genau.
Und Tom Hanks ist damals ja sehr bekannt geworden mit dieser Rolle. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass Karlmann verfilmt werden würde, wer spielt Karlmann?
Wie heißt der nochmal? Jesse Plemons.
Okay. Habe ich das nicht vor Augen?
Jesse Plemons, ich hoffe, ich sage das richtig. Der Typ ist, den siehst du ständig. Und ich denke immer, oh Mensch, der ist ein bisschen wie Karlmann. Der könnte den Karlmann gut spielen. Der war jetzt gerade kürzlich in The Power of the Dog, in diesem Netflix-Film. Mhm. Ist der Ehemann von Kirsten Dunst.
Ach was, okay.
Die waren auch zusammen in dieser Fargo-Serie. Mhm. Aber es gibt noch einen anderen, da denke ich manchmal, ah, der wäre super, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der war in einem Clint Eastwood-Film. Aber gell, jetzt denkst du, oh Gott, der denkt schon Hollywood. Aber das ist einfach, der Grund ist einfach, ich kenne einfach die deutschen und Schweizer Schauspieler überhaupt nicht. Es gäbe da ganz bestimmt ganz viele.
Alles gut. Hättest du auch einen isländischen Schauspieler nennen können, zum Beispiel, dann wäre das dahingehend authentisch gewesen.
Ja, es gibt tatsächlich Schauspieler, wo ich denke, ah, das wäre, wenn es jetzt eine isländische Verfilmung irgendwann mal geben sollte, was nicht ansteht übrigens, aber dann sind viele auch schon ein bisschen zu alt. Mhm. Ich denke, so eine Filmproduktion, wenn es die irgendwann mal geben sollte, die würde stehen oder scheitern am Hauptdarsteller,
ja.
ganz klar.
Das
und das würde mir ein paar schlaflose Nächte bereiten, wenn ich da einen Film machen würde.
Ich glaube, wir müssen gleich mal unseren Hörern und Hörerinnen einen kleinen Einblick geben in den Karlmann. Du hast eine Leseprobe vorbereitet. Vorher muss ich aber noch einmal fragen, weil es mich selber so interessiert. Bless ist eine viel genutzte Verabschiedung in diesem Buch. Ist das ein isländisches Ding? Weil es klingt für mich überhaupt nicht nordisch. Oder ist das was, was du persönlich machst? Ich habe das auch in einem von deinen Videos gesehen. Diese Verabschiedung, bless, bless.
Nee, das ist sehr isländisch.
Okay.
Bless oder zweimal bless, bless, wenn man ein bisschen freundlich ist, wenn man ein bisschen schneller, dann einfach nur bless und dann latscht man davon. Wenn man sich vielleicht mal wiedersehen möchte, bless, bless, kann man so sagen. Aber auch die Begrüßung, das kommt wahrscheinlich von blessadur oder blessuth, wenn man sich begrüßt. Das habe ich jetzt weniger gebraucht, weil da wird es dann schon zu kompliziert. Also wenn ich isländisch im Buch gebrauche, dann nur die ganz einfachsten Dinge, die man auch irgendwie versteht. Aber gell, isländisch ist eine alte Sprache. Mhm. Und wenn man irgendwelche Worte in anderen Sprachen erkennt, dann ist das meistens der Ursprung im Isländischen. Also da kann man schon, können die Isländer schon stolz auf ihre Sprache sein.
Das glaube ich. Ich bin auch stolz quasi, dass wir dich jetzt hier haben und dass du uns ein bisschen in die Welt deiner Sprache entführst. Und zwar in die Welt von Karlmann.
Ich lese euch gerne einfach nur ein bisschen den Beginn des Buches vor.
Ja.
Erste Kapitel, Schnee. Ich wünschte, Großvater wäre bei mir gewesen. Er wusste immer, was zu tun war. Ich stolperte über die endlose Ebene Melrakkasletta, hungrig, erschöpft, blutverschmiert und fragte mich, was Großvater getan hätte. Vielleicht hätte er sich eine Pfeife gestopft und die Blutlache einfach zuschneiden lassen, hätte seelenruhig zugeschaut, einfach um sicherzugehen, dass sie sonst niemand finden würde. Immer wenn ein Problem anstand, stopfte er sich eine Pfeife, und sobald uns der süße Rauch benebelte, war alles gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht hätte Großvater beschlossen, niemandem davon zu erzählen. Er wäre nach Hause gegangen und hätte sich keine Gedanken mehr darüber gemacht, denn Schnee ist Schnee und Blut ist Blut. Und wenn einer spurlos verschwindet, ist das vor allem sein Problem. Neben dem Eingang unseres Häuschens hätte Großvater sich die Pfeife an der Schuhsohle ausgeklopft, die Glut wäre im Schnee erloschen und damit wäre die Sache erledigt gewesen. Aber ich war ganz alleine da oben. Großvater war 131 Kilometer entfernt und durchs verschneite Hinterland der Melrakkasletta wandern konnte er schon lange nicht mehr. Also gab es auch keinen Pfeifenrauch, und weil es schneite und einfach alles, mal abgesehen von der roten Blutlache, weiß war und man keinen einzigen Laut hörte, fühlte ich mich, als wäre ich der letzte Mensch auf der ganzen Welt. Und wenn man der letzte Mensch auf der ganzen Welt ist, ist man froh, wenn man es jemandem erzählen kann. Darum erzählte ich es dann doch, und damit fingen die Probleme an.
Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Und
gerne, gerne.
Wir machen noch mal ein bisschen Musik, würde ich sagen, die du mitgebracht hast.
Ja.
Und einer der Songs, den ich selber sehr, sehr gerne mochte von der Auswahl, die du getroffen hast, war Agent Fresco mit Silhouette Palette, Hard Rock aus Island. Also gut, man kennt so, dass Metal so ein nordisches Ding ist irgendwie. Aber das ist ja noch mal eine andere Musikrichtung. Woher kennst du die Band?
Die kenne ich einfach, also ich habe natürlich den Luxus, hier in Reykjavik zu leben und diese Bands oft auch live zu sehen. Das ist ja so eigentlich ein kleiner Kompost hier in der Innenstadt in Reykjavik, wo diese Musikszene sich abspielt. Und wobei jetzt natürlich ein bisschen weniger, erstens Corona, zweitens Familie, aber vor 10 Jahren war das zumindest so. Und Agent Fresco hat mich weggeblasen, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Die haben so ein Power und die sind technisch wahnsinnig gut drauf. Und ich dachte, boah, die werden weltberühmt. Die haben jetzt 2, 3 CDs gemacht oder Alben gemacht, aber das Weltberühmte, das klappt einfach nicht. Ich frage mich, wieso, und ich finde, wir sollen das ändern.
Ja, heute. Vielleicht jetzt, wenn wir spielen. Dann hört euch mal diese Band mit Weltpotenzial an. Silhouette Palette von Agent Fresco hier bei Echo auf Köln Campus. Silhouette Palette. Ausgesucht von Joachim B. Schmidt und gespielt von Agent Fresco aus Island. Jetzt
der Wahnsinn, oder?
Welthit. Ja, ich finde es total geil. Ich freue mich sehr, dass du das mitgebracht hast und dass ich die Band kennenlernen durfte. Macht mir großen Spaß. Was mir hoffentlich auch großen Spaß macht, bestimmt, und den Leserinnen der Zukunft, ist Tell, der Roman, den du veröffentlichst am 23. Februar diesen Jahres. Und es ist genau das, was der Name vermuten lässt. Du hast den Nationalepos der Schweizer genommen und hast gesagt, so, jetzt machen wir den mal neu, jetzt machen wir den mal schön, jetzt machen wir den mal spannend. Wie kommt man auf die Idee?
Ich habe eigentlich schon lange an dieser Idee rumgedacht, weil die Geschichte hat mir immer gefallen, diese Wilhelm Tell-Geschichte, wo eigentlich diese Vater-Sohn-Beziehung so im Zentrum steht, der berühmte Apfelschuss, dieser Gedanke, dass da ein Vater seinem Sohn einen Apfel vom Kopf schießen muss, und dann doch noch dafür bestraft wird. Also diese Ungerechtigkeit und diese Rache am Schluss. Also es ist eine tolle Geschichte. Und immer irgendwie ein bisschen enttäuschend umgesetzt. Für mich persönlich. Und habe mich immer ein bisschen gefragt, das müsste man doch mal besser machen. Das müsste man mal doch spannender machen und besser verwerten irgendwie. Und hier in Island habe ich dann festgestellt, wie ich das machen kann, weil das hat schon einer vor mir gemacht. Ein Isländer hat ein fast ähnliches Thema, das die Isländer haben, diesen isländischen Bürgerkrieg des 13. Jahrhunderts. Schulstoff, den alle Schüler hier hassen, das ist so langweilig. Und dieser Autor, Einar Kárason heißt das, der hat ein paar Bücher geschrieben zu diesem Thema und hat die Protagonisten, die Leute aus der Zeit selber erzählen lassen. Also der hüpft von einer Person zur nächsten und erzählt so die ganze Geschichte. Und durch das wird die viel greifbarer und verständlicher und gefühlvoller. Man merkt da, was eigentlich losgeht. Es wird viel dramatischer. Und als ich das gelesen habe, hat noch ein bisschen gedauert, bis ich das dann irgendwie gecheckt habe. Aber dann habe ich gedacht, so muss man das machen mit dem Tell. Und habe es dann in der Art, diesen Stil habe ich ja ein bisschen kopiert, ein bisschen anders gemacht vielleicht als Einar Kárason. Aber so im Grundsatz habe ich so die Form gefunden zu diesem Tell. Und dann habe ich losgeschrieben. Und wie es dann manchmal ist, so wenn ich dann mal anfange und mir gar nicht zu viele Gedanken mache, dann sind diese Leute einfach so zum Leben erwacht. Und die ganze Welt um diesen Tell herum ist so entstanden und hat mich mitgerissen.
Ich finde, das ist immer ein sehr... ja, wie du es vorhin gesagt hast, ein mitreißender Prozess bei dir, dein Schreiben. Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich so, du machst so eine Tür auf und wirst dann beim Schreiben selbst in diese Welt hier so hineingezogen. Also so kommt mir dein Schreibprozess zumindest vor. Es ist jetzt nicht so, dass du das irgendwie auf Mindmaps oder so irgendwie alles vorbereitest und dann überlegst, wie der Seil geht, sondern du guckst in diese Welt rein und dann fallen dir immer mehr Details auf. So scheint mir das zumindest zu sein, finde ich.
Ja, ist so, ja, ja.
Wie recherchiert man denn für sowas? Also ich hätte jetzt zuerst Schiller gelesen, aber das ist wahrscheinlich nicht die Methode, wie ein Schweizer an den National-Epos rangeht.
doch. Also ich habe den Schiller, ja, ich glaube, das war, ja, so, ich habe ein dickes Buch, so ein historisches Buch über den Tell mal gelesen und dann auch gleich den Schiller. Und ich habe eigentlich auf diesem Schiller aufgebaut. Ich brauche den als Fundament. Also das kennt man am besten, oder den Schiller-Tell kennt man am besten. Das ist der berühmteste. Und auf dem habe ich aufgebaut und so dann auch mit diesen Szenen spielen können. Also wenn man jetzt den Schiller kennt, dann hat man vielleicht Freude an meinem Buch da und dort, weil man merkt, aha, hier hat er die Sache verdreht. Oder wo man denkt, ach so, ja, er hat das anders interpretiert als der Schiller. Wenn man den Schiller überhaupt nicht kennt, spielt es keine Rolle. Man liest dann einfach eine gute Geschichte. Aber ich fand das schon auch spannend, um diese verschiedenen Versionen oder die Entstehung des Tells eigentlich. Der entsteht ja in dieser Form, wie wir ihn heute kennen, über mehrere Jahrhunderte hinweg. Und das fand ich dann auch spannend irgendwie. Und zum Teil konnte ich auch zurückgreifen auf ganz alte Quellen und vielleicht die gebrauchen für die dann vielleicht vergessen gegangen sind, und das in meiner Neuinterpretation zu verwerten.
Ich denke mal, du kannst das besser einschätzen als ich, aber der Tell ist doch schon so eine Art Nationalheiligtum für die Schweizer, oder?
Ja, das ist eben nicht so. Das heißt, es ist so und es ist nicht so, weil die einen lieben den Tell und die anderen hassen den Tell. Und das ist leider ein bisschen politisch geworden. Oh. Das heißt, der Tell, der war schon immer sehr politisch. Aber für die Rechtspopulisten, für die Maskenverweigerer, für die Impfgegner ist der Tell natürlich eine wunderbare Symbolfigur.
Traurig.
Und ja, das ist doof. Und dieser Tell, der wurde eigentlich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder für solche Zwecke gebraucht oder missbraucht. Also immer, wenn es irgendwie darum geht, lasst uns doch mal in Ruhe, oder die Behörden sollen uns mal in Ruhe lassen, oder Fremdmächte, oder wenn es um Freiheit geht, dann wird dieser Tell immer wieder auf diesen Sockel gehoben und er wird immer ein bisschen größer und stärker und zielsicherer. Und das stört mich. Das hat mich eigentlich immer an dieser ganzen Geschichte gestört, weil ich finde, es ist einfach eine gute Geschichte und die gehört allen. und das hat jetzt mal nichts Politisches. Und ich mache das dann auch nicht wie zum Beispiel ein Max Frisch, der ja eher links dann steht und den Tell auch schreibt, aber auf eine völlig andere Art ihn sozusagen dekonstruiert. Mhm. Und das mache ich auch nicht. Also ich möchte einfach diesen Tell aufleben lassen als Figur, als tolle Geschichte für alle.
Vermenschlichst du den Tell quasi ein Stück weit?
Was? Ja, ich hoffe es, ja. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist eigentlich. Das war so mein Ziel, ja, diesen zu vermenschlichen, dass er nicht mehr so ein Held oder ein Halbgott ist oder was auch immer, sondern einfach, dass man sich vorstellen könnte, diesen zu kennen. Dass man sich vorstellen könnte, ja, das ist doch wie ein bisschen wie mein Nachbar oder irgendwie so, weißt du.
Aber er ist schon tatsächlich der Protagonist auch der Geschichte. Oder hast du gesagt, wir erzählen aus der Perspektive einer anderen Figur?
Ja, ich habe da die, ja, das ist noch interessant. Also ich habe, wie gesagt, diese Form gewählt, dass ganz verschiedene Leute erzählen. Also ganz verschiedene Perspektiven, die da aufeinandertreffen. Spannend. Also seine Frau erzählt, sein Sohn erzählt, die Schwiegermutter erzählt und so weiter, die Soldaten erzählen, der Gessler, der Bösewicht im Schiller und so weiter. Und da noch ein paar Leute dazu gedichtet. Und ich habe auch den Tell erzählen lassen. Bei meinen ersten Entwürfen, da war der noch mehr drin. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, nein, wenn ich den rausnehme, dann wird der viel spannender. Dann, wenn ich alle anderen diesen Tell beschreiben lasse, dann gibt es eine Spannung, entsteht eine Spannung um diesen Tell herum und er hebt sich ein bisschen ab. Mhm. Ich habe das dann so gemacht, dass er eigentlich erst ganz gegen Schluss überhaupt erst zu Wort kommt und eine Stimme und eine Gedankenwelt bekommt.
Sehr, sehr spannend, finde ich. Das passt ja auch sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass quasi der Tell irgendwo allen gehört und dass quasi die diesen Tell herum sind, viel, viel wichtiger sind vielleicht als die Figur selbst. Und das ist viel wichtiger, als deren Geschichten zu erzählen, als jetzt diese Figur auf den Sockel zu stellen und zu sagen, das ist jetzt der super zielsichere Superheld, der die Schweiz irgendwie von allem Übel befreien wird.
Genau, ja, schön gesagt.
Im Ankündigungstext für den Tell schmeißt du mal wieder zwei Filme rein, The Revenant und Braveheart. Wir hatten ja auch schon eben über Forrest Gump gesprochen im Zusammenhang mit dem Karlmann. Können wir dann, wenn wir den Tell lesen, so richtig krasse, bildgewaltige Formate und epische Beschreibungen und Szenen erwarten? Wie kennt zum Beispiel aus Braveheart?
Also gut, es wäre natürlich schön, aber gell, du hast das gemerkt, ich kann meinen Mund auch ziemlich voll nehmen. Also da bin ich mir auch nicht so stolz. Und manchmal sind diese Vergleiche ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie so im Detail manchmal stimmt es eben schon. Und weil ich sehr gerne Filme schaue und sehr viele Filme schaue, dann merke ich auch immer mal wieder, dass mich diese Filme auch beim Schreiben beeinflussen. Also Forrest Gump hat mich geprägt, als ich den Film als Jugendlicher gesehen habe. Der schwingt im Karlmann mit, auch wenn es vielleicht nicht so offensichtlich ist. Und Braveheart, ich meine, der Film, den vergisst du nie wieder, wenn du den gesehen hast. Aber mir hat da gefallen, was Mel Gibson gemacht hat mit dieser Figur des William Wallace. Er hat den auch so auf den so matschigen Grund, Boden der Realität geholt. Vielleicht ein bisschen zu sehr, aber ich meine, da regnet es und da ist Schlamm und da spritzt das Blut und das fühlt sich alles so greifbar an irgendwie und das habe ich versucht mit dem Tell, weil die Schweizer haben natürlich immer versucht, die Schweiz schöner zu schreiben, als die wahrscheinlich war. Ich stelle mir vor, dass das Leben in den Alpen im 13. Jahrhundert oder um 1300 schwierig war, schwer war und nicht so war, wie es oft dargestellt wird. Und das wollte ich, da kommt mir so der Braveheart ein bisschen gelegen, ist so mein Vorbild. Der Revenant, dass da ein Typ sich rächt, aber erst muss er mal eine ganze Weile lang überleben und sich da durch diese Natur schlagen. Mhm. Ja, ein Bär kommt auch vor in meinem Tell. Also das sind dann auch wieder so kleine Vorbilder, die ich da mitschwingen lasse in meinem Buch.
Schöne Assoziation, finde ich. Würdest du uns mal einen kleinen Einblick geben in die Welt deines Tells? Ich bin schon sehr, sehr gespannt.
Gerne. Also ich mache es wie vorher. Ich lese einfach mal die ersten Zeilen des Buches und die fangen mit Hedwig an, also der Frau von Wilhelm Tell. Sie erzählt hier.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der Verlag Diogenes hat Joachim und mich gebeten, die Lesung aus dem Tell noch bis zur Veröffentlichung am 23. Februar 2022 zurückzuhalten. Dieser Bitte kommen wir natürlich gerne nach. Den vollen Mitschnitt hört ihr dann ab Veröffentlichung des Buchs am 23.02. Vielen Dank für euer Verständnis.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick. Ich muss sagen, ich habe es sehr genossen. Ich fand, ich war auch direkt in der Situation drin. Das war, hab mich sehr, sehr mitgenommen. Du hast diese Tür geöffnet, über die wir eben gesprochen haben. Ich
schön, konnte ja.
In die Gut. Schweiz hineinblicken. Sehr, sehr schön. Ich finde, das ist auch eine schöne Schlussnote quasi jetzt für dieses Interview. Eine letzte Frage habe ich hier noch stehen. Und zwar, du hattest schon gesagt, dass du schon wieder an neuen Sachen arbeitest. Und fragte ich mich jetzt halt, gut, wenn die Schweiz abgehakt ist, jetzt die Lieder-Edda? Jetzt das Isländische gut?
Nee, da wage ich mich noch nicht dran. Da muss ich erst noch warten, was die in Röverhöppen über Karlmann sagen.
Das macht vielleicht Sinn, ja.
Vielleicht wandere ich auch bald wieder aus und dann bin ich wieder in der Schweiz. Nee, ich mache einen Witz.
Ich hoffe nicht. Du hast mit so viel Herzblut über Island gesprochen. Ich hoffe, du bleibst dem Land noch lange, lange treu.
Schön, okay. Danke.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Lesung auch. Es war mir eine sehr, sehr große Freude.
Sehr gerne, gleichfalls, ja.
Euch da draußen eine gute Nacht. Hier bei Echo geht's weiter am 18.01. Da sehen wir uns wieder. Mein Name ist und war Tom Täufer. Gute Nacht. Viel Spaß.
Tschüss.
Mit Mammut. Tschüss.